Und machen wir uns nichts vor. Gerade die Großunternehmen zeigen es ja heute, die gehen in die Länder, wo es einfacher ist. Die gehen halt, Mercedes, ich glaube, baut im Moment am allermeisten in Ungarn. Und das ist halt nicht nur der Stundensatz, das sind auch halt andere Rahmenbedingungen. Und mir geht es jetzt nicht darum, um so ein Dumping herzuführen, sondern man muss halt überlegen, Österreich war mal eines dieser hippen Länder in Europa, weil man gesagt hat, okay, nach Österreich kannst du gehen, gute Arbeitsgesetze und vernünftige Kostenstrukturen und, und. Und das waren Sachen, die haben Österreich stark gemacht. Deswegen gibt es ja auch so viel Industrie in Österreich, weil das ja lange Zeit ein Aushängeschild war. Und wenn man jetzt so ein bisschen sieht, jetzt kommt auf einmal Italien. Und Italien hat in den letzten Jahren etwas geschafft, wo ich sagen muss, Hut ab. Die sind halt als Land viel attraktiver geworden zum Investieren, als es halt leider Gottes Österreich die letzten Jahre war.
Herzlich willkommen bei In Control, dem Leadership Podcast. Mein Name ist Thorsten Philipp.
Hallo und mein Name ist Peter Trage. Herzlich willkommen und servus Thorsten.
Servus Peter, schönen guten Morgen. Schön dich zu sehen, kurz vor der Sommerpause.
Kurz vor der Sommerpause und wir haben schon kurz geplaudert, du hast tolle Pläne für nächste Woche, stimmt's?
Genau, und heute drehen wir das Spiel ein bisschen um. Also wer mal schon in Control reingehört hat, speziell in den ersten Folgen, der hat mich immer erlebt als den, der sich furchtbar beschwert hat, weil der Peter ständig auf Urlaub ist. Und jetzt ist es endlich soweit, dass ich in den Urlaub fahre und der Peter arbeiten muss. Und freue ich mich natürlich ganz besonders. Also ab Dienstag sitze ich im Flugzeug in die USA mit der Familie. Für mich auch wahnsinnig spannend. Ich war sehr, sehr häufig in den USA, bin auch immer regelmäßig dort, aber immer beruflich und immer an Orten, wo man privat eigentlich nicht sein möchte. Und auch da drehe ich das jetzt mal um und fahre endlich dorthin, wo ich gerne mal hin möchte. Ich freue mich total drauf. Und dass der Peter gleichzeitig arbeiten muss, ist natürlich umso besser. Was machst denn du?
Das ist umso besser. Ja, zum einen, ich stöhne wie viele andere unter der Hitze. Aber ich werde nächste Woche nach Irland reisen zu Kundenterminen. Und ich habe gerade nachgeschaut, da hat es Tageshöchsttemperaturen 18 Grad. Also insofern, das ist die sehr, sehr gute Nachricht. Aber ich freue mich natürlich auch auf Kundentermine. Und am Weg dorthin in Wien am Vorabend meines Fluges werde ich die Hängermee und die Stefanie treffen aus unserem letzten Podcast und wir werden tatsächlich das Naschmarkt-Special, die Nachbesprechung machen. Und das ist auch quasi der Link zu unserem...
Und du machst das ohne mich, ne?
Ich mache das ohne dich, weil du in den USA bist.
Weil ich im Urlaub bin, ja,
true,
genau.
True. Ja, so ist es. Hängen wir jetzt insofern relevant, weil die auch so freundlich war und uns, ja, unseren heutigen Gast vorgeschlagen hat und uns auch vernetzt hat. Und insofern freuen wir uns sehr, dass wir heute wirklich ein Schwergewicht aus der Industrie bei uns haben. Einen Global Automation Leader, Skalierung und Transformation von Technologieunternehmen, M&A, Digital Transformation. Das lese ich jetzt ein bisschen aus dem LinkedIn-Profil vor. Herzlich willkommen, lieber Jörg Theiss.
Herzlich willkommen, lieber Thorsten, lieber Peter und ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist, lieber Jörg. Freut mich sehr. Und Peter hat schon gesagt, Schwergewicht aus der Industrie. Und wir haben ja diesen Podcast gestartet, auch mit dem klaren Ziel, Leute zu Wort kommen lassen, um ihre Erfahrungen hier zu teilen. Und ich bin mir sicher, du hast enorm viel Erfahrung. Du hast in deiner Karriere schon sehr, sehr viel gesehen. Tu uns den Gefallen, stell dich vor, hol uns mit, nimm uns mit durch deinen Lebenslauf. Der liest sich auf dem Papier sehr beeindruckend. Ich bin mir sicher, wenn du noch was dazu erzählst, dann wird er noch runder.
Danke, vielen, vielen Dank. Jörg Theiss, Ingenieur vom Hause aus. Und was mich mein ganzes Berufsleben immer wieder interessiert hat, war, wie halt technischer Service, industrielle Innovation einfach die Welt verändern können. Was man wirklich halt machen kann, um Kundenbedürfnisse zu helfen. Und je länger man arbeitet, desto mehr stellt man aber fest, dass das A und O für Erfolg sind einfach die Mitarbeiter. Und dann hängt es sehr stark von Führungsqualitäten, von Fähigkeiten einer Führungskraft ab, wie man Mitarbeiter sauber führt, wie man sie coacht, wie man sie motiviert und weiterbringt. Und was ich in meiner Karriere halt festgestellt habe, je besser man sich wirklich um das Team kümmert, und ich würde auch hier gerne mal so einen Prozentsatz angeben, 80% ist Menschen. 80% geht es wirklich darum, die Menschen mitzunehmen, die Menschen zu befähigen, die Mitarbeiter ganz klar auf die Ziele einzuschwören. Und 20% am Ende sind wirklich ganz klar die Tasks, die man auch durchführen muss. Und das ist etwas, was ich in meiner Karriere gelernt habe. Und wo ich auch festgestellt habe, je besser und effizienter man das Ganze mit den Teams macht, um am Ende auch so besser wird das Geschäft laufen.
Wow. Ich finde den Prozentsatz spannend. 80% sind Menschen, 20% ist der Rest. Aber ich finde einen guten Ansatz. Und da würde ich gleich gerne einhaken und wirklich gleich mal sehr, sehr tief ins Thema Leadership eintauchen wollen. Ich habe dich ja auch vorgestellt mit M&A, Merger and Acquisition. Und ich glaube, wir haben alle drei in dem Bereich M&A irgendwo Erfahrungen. Ihr beide jetzt als Geschäftsführer, einmal Mittelstand, einmal Konzernebene. Ich selbst als Unternehmer, der schon das ein oder andere Mal gekauft wurde, beziehungsweise aktuell als Berater, der Transaktionen begleiten darf. Und so ein M&A-Prozess, der endet ja nicht mit der Unterschrift, weil danach beginnt die Integration. Und wie wir alle wissen, viele Unternehmen scheitern ja an dieser Integration. Aus deiner Erfahrung, was macht so eine Übernahme durch eine große Firma mit einer kleineren Firma, die gekauft wurde? Jetzt ganz speziell hinsichtlich Firmenkultur. Und jetzt hast du das Thema Mensch erwähnt. Was kann ich denn als Führungskraft beitragen, dass diese Integration funktioniert?
Es ist ein sehr, sehr valider Punkt. Und man hat leider Gottes sehr oft feststellen müssen, dass Integrationen doch nicht ganz so funktioniert haben, wie man sich das Ganze annimmt. Ich glaube, lass mich bitte mit dem kulturellen Thema anfangen, weil das mir halt doch sehr, sehr nahe ist. Am Ende ist es so, man versucht zwei hochkomplementäre Kulturen irgendwie zusammenzubringen. Und oftmals ist Mittelstand, und das ist das, was ihn auszeichnet, sehr nah beim Kunden, sehr schnell, unheimlich hohe Innovationsgeschwindigkeit und auch diese sehr hohe unternehmerische Mindset. Das ist ja das, was heute diese, ich nenne sie jetzt mal österreichischen bekannten Hidden Champions so auszeichnet und warum Österreich auch da halt wirklich so stark im Markt an vielen Stellen vertreten ist, dass diese Firmen halt wirklich ein Kleinod unheimlich was geschafft haben. Großkonzern, ganz klar, anderes Setup, globale Skalierung, internationale Präsenz und sehr stark etablierte Strukturen. Und wenn man sich das Ganze jetzt überlegt, ja, wie passt das zusammen? Ich glaube, wichtig ist als allererstes bei so einer Integration, dass man anfängt zuzuhören. Dass man erstmal versucht zu verstehen, was ist das Unternehmen und gerade bei kleineren Unternehmen ist die Kultur, das ist der Kleber, der alles zusammenhält. Das ist die, ich nenne es immer wieder, das ist eigentlich das Backbone, was man in solchen Firmen hat, weil dadurch ist ja diese Verbindung zur Firma so eng. Also jeder, was ich jetzt auch festgestellt habe in kleineren Firmen, die Mitarbeiter würden halt fast fürs Unternehmen sterben, weil sie sich so sehr stark damit identifizieren und sie gehen alle diese extra Meile. Und da ist es wichtig, dass man bei einer Integration versucht, die Kultur zu verstehen und dann zu überlegen, wie kann man aus dieser Kultur das meiste mitnehmen. Das heißt nicht die Leute bewusst rausnehmen, sondern überlegen, was kann ich behalten, was kann ich an Wert des Ganzen behalten und wo kann Elemente des Großkonzerns reinbringen. Und ich finde, gerade jetzt, wenn es um Prozesse, Standards, Marktzugänge geht, da kann der Großkonzern mit Sicherheit unterstützen und davon kann natürlich dann auch ein mittelständisches Unternehmen halt partizipieren. Für die Mitarbeiter. Und das ist eigentlich auch das Schöne, durch so einen Großkonzern, das habe ich auch selber erlebt, gibt es halt ganz neue Perspektiven, gibt es halt ganz neue Möglichkeiten, Karriere weiterzugehen, global in andere Länder, andere Funktionen zu gehen, auch in Projekten mitzumachen, die man vorher vielleicht eher gar nicht halt gesehen hätte. Das heißt, die Weiterentwicklungsmöglichkeit für Mitarbeiter ist da schon gegeben. Operativ. Und auch das ist klar, ein Großkonzern bringt meistens ein globales Vertriebsnetz, Lieferketten, einfach die Einkaufsvorteile, all diese Möglichkeiten, die so ein großes Unternehmen mit seiner Struktur, mit seinem Setup halt liefern kann. Dadurch kann man natürlich auch noch schneller skalieren, noch schneller internationalisieren und einfach auch auf eine größere Kundenbasis zugreifen. Und bei der Integration geht es jetzt wirklich darum, wie kann man den Mittelständler dort in dieses Netzwerk einbringen? Wie kann man hier Synergieeffekte, wie es so schön heißt, auch immer wieder nutzen? Und auch hier ist es wichtig, dass man auf der einen Seite die Innovationskraft, die dieses Unternehmen her darstellt, deswegen wurde es ja am Ende gekauft, weil man unbedingt was dazu bekommen wollte, mit einer globalen Struktur zu bekommen. Und ich finde immer, dieses Beste aus beiden Welten zusammenzubringen. Und jetzt nochmal abschließend, warum ich eben auch diesen hohen Prozentsatz genannt habe. Es ist am Anfang natürlich schon für beide Parteien ein Thema. Man muss sich aneinander gewöhnen. Man muss aufeinander zugehen. Man muss auch da viel mit Kommunikation arbeiten. Man muss es behutsam machen. Und dann kommt am Ende aber was wesentlich Besseres raus, als was vorher halt aus beiden Einzelteilen da gewesen war.
Ich finde das ja cool, dass du gerade in dem, was du beschrieben hast, auch die Chancen für den einzelnen Mitarbeiter genannt hast. Und das ist natürlich so. Also ein Konzern bietet ja auch für den Einzelnen viel mehr Möglichkeiten, überall tätig zu sein, Karrierewege. Das ist ja bei Mittelständlern häufig flach, die Karrieren, die Hierarchien aus gutem Grund. Das hat auch einen riesen Vorteil, aber hinsichtlich Karriereentwicklung ist das häufig begrenzt. Hm. Ich würde es gerne mal sehr konkret machen, denn du hast viele Jahre im ABB-Konzern hinter dir. Das ist einer dieser Weltkonzerne, von der Struktur vielleicht schon fast vergleichbar mit Siemens. Den Namen muss man jedenfalls keinem erklären, vielleicht mehr die Divisionen, die ABB alle so betreibt, aber das soll gar nicht das Thema sein. Und ABB hat vor einigen Jahren dann mit dir als CEO ein mittelständisches Unternehmen, die B&R, Bernecker und Rainer in Oberösterreich ist das, gekauft. Eben ein klassischer Hidden Champion. Und machen wir es mal konkret. Du kommst da rein und ich gehe davon aus, da freut sich nicht jeder automatisch, dass sie jetzt nach 30 Jahren Mittelstand zum Großkonzern gehören. Wie ist dir dieser Spagat gelungen? Wie ist euch der gelungen? Wie hast du ganz konkret die Menschen dort mitgenommen, sodass, und wir hatten das im Vorgespräch mal, dass die sich heute sowohl als Teil eines Großkonzerns sehen, aber offensichtlich ihre Identität als Hidden Champion, als Profi in ihrem Gebiet nicht haben aufgeben müssen. Wie ist das gelungen? Wie hast du diese Brücke da gebaut?
Ja, es ist mit Sicherheit ein Spagat gewesen und es ist auch mit Sicherheit ein Stück weit ein Thema. Für mich war es wichtig, erstmal auch wirklich da zu verstehen, was ist B&A. Und was die B&A für mich ausgezeichnet hat, war ja, und die Kollegen haben es selber genannt, diese orangefarbene Kultur. Also man hat sich mit dem Logo, mit der Farbe unheimlich stark identifiziert und hat natürlich jetzt, um jetzt in Farben zu bleiben, das rote, das unbekannte Großkonzern, eher komplex, weniger pragmatisch. Also am Anfang war das oft mal so die Angst, und ich nenne es jetzt mal ganz bewusst die Angst vom Unbekannten, die Angst, dass man auch kommunikativ da erstmal noch nicht sauber zusammengefunden hat. Und ich glaube, was mir gelungen ist, ein Stück weit diese Mentalität zu verstehen, diese Mentalität, was macht B&R aus? Und zu Recht sind ja die B&Rler stolz gewesen auf das, was erreicht war, stolz gewesen auf das, was man im Markt erzielt hat und was man hier alles geschaffen hat als Team. Und auch die Kultur halt, ich nenne sie immer gerne so diese Feuerwehrmentalität, Kunde absolut im Fokus, den Kunden immer wieder halt gesehen und versucht, Kundenthemen zu lösen, da auch diesen extra Meile zu gehen, wie das so schön heißt. Und jetzt kommt der Großkonzern und der kommt natürlich mit Prozessen, mit Struktur, mit und das war am Anfang schon auch ein Stück weit ein Versuch, wie kann man es wirklich zusammenbringen? Und ich finde immer wieder, komplementieren ist das richtige Wort, weil auf der einen Seite ist es wichtig, die Kultur zu behalten, das zu bewahren. Auf der anderen Seite, und auch hier muss man ehrlich sein, wenn es zu so einem Merger kommt, es wird sich auch was verändern. Es wird sich ein Stück weit was verändern und man muss hier halt an der Stelle mit der Mannschaft eng zusammenarbeiten, um zu überlegen, wie kann man diese Veränderungen, das, was wirklich positiv ist? Es gibt Beispiele, wenn man sieht, in einem kleinen mittelständischen Unternehmen ist HR-Funktion gar nicht mal so wichtig. Das ist ganz normaler transaktioneller Prozess. In einem Großkonzern gibt es viel mehr Themen rund um diesen HR-Prozess. Und es gibt auch viel mehr Aufwand, der getrieben wird in Schulung, in Weiterbildung. Und was wir halt hier gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, einmal im Quartal gibt es einen sogenannten WeGrow Day, mit dem man wirklich den Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben hat, sich selber spezifisch weiterzubilden. Also wo wir ganz klar gesagt haben, einen Tag halten wir inne. Hier geht es nur um die Mitarbeiter. Hier geht es darum, sich persönlich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, mit solchen kleineren Elementen versteht jeder, was der Vorteil A der Struktur eines Großkonzerns ist. Aber, und hier auch wichtig, es geht immer darum, was können wir mit den Menschen gemeinsam voranbringen. Und ich würde sagen, dass wir auch versucht haben, so viel wie es irgendwie geht von dieser B&R-Kultur, das sieht man am Logo, das sieht man an vielen kleinen Elementen, dass man das bewahren möchte, weil das ist das, was die Mannschaft zusammenhält. Und ich glaube, das Schöne am Ende des Tages ist jetzt, dass man sich sowohl als auch fühlt. Man fühlt sich als B&Rler, Eggelsberg, ganz klar auf das, was man erreicht hat. Gleichzeitig fühlt man sich aber auch zugehörig einem ABB-Konzern, weil man hier den Vorteil sieht der ganzen Plattformen, der ganzen Themen, die wir eben besprochen haben. Und ich glaube, was mir gelungen ist, ist einfach die Mitarbeiter an dieser Stelle mitzunehmen. Mitzunehmen, und das geht über Kommunikation, das geht über Townhalls, das geht aber auch viel über Zuhören. Es geht darum, dass man Fragen stellt. Wir haben sehr viele Fragerunden mit den Mitarbeitern immer wieder durchgeführt, wo wir einfach die Ängste, die Bedenken aufgenommen haben. Und ich muss immer wieder sagen, wenn man Widerstand spürt, dann ist es was Positives. Das ist nicht nur negativ, dass jemand nicht will. Das ist oftmals so, dass man überlegen muss, kommuniziere ich richtig? Habe ich die richtigen Argumente? Muss ich vielleicht nochmal eine Runde extra drehen, um die Mitarbeiter mitzunehmen? Und ich glaube, in so einem Prozess, den wir hier durchgeführt haben, ist uns das gelungen, dass wir die Mitarbeiter auf diesem Weg immer wieder mitgenommen haben und auch, dass die Mitarbeiter ganz klar sehen, da ist Vertrauen da. Und was ich halt sehr schön finde, ist vielleicht auch ein anderes Beispiel, Großkonzern. Im Großkonzern gibt es ganz andere Führungsmechanismen. Man führt viel mehr über Empowerment, indem man Leute, das ist ja diese berühmte psychologische Sicherheit gibt, indem man sagt, Fehler sind erlaubt. Fehler, wir sind Menschen, wir machen Fehler. Wichtig ist, aus Fehlern zu lernen. Aber daraus, wenn die Mitarbeiter verstehen, dass man Fehler machen kann, dass man halt, dann fängt man an, viel mehr selber Verantwortung zu übernehmen, viel mehr selber zu treiben. Und ich finde, das ist eines dieser schönen zweiten Elemente, was so ein Konzern mitbringen kann, dass man ein ganz anderes Führungsverständnis im Unternehmen platziert und den Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, sich schneller und auch zielgerichteter zu entwickeln.
Da waren jetzt sehr, sehr viele spannende Punkte dabei. Und ich finde vor allem, was du erwähnt hast, dass das Komplementieren ist da offensichtlich sehr, sehr gut, hat offensichtlich sehr, sehr gut funktioniert, nicht im Wettbewerb miteinander zu sein. Ich habe auch wirklich interessant gefunden, dieser Fokus auf Chancen für jeden Einzelnen. Widerstand ist positiv, auch eine Erfahrung, die ich sehr oft gemacht habe. Wenn es jemanden gibt, der einem die kritischen Dinge aufzeigt, da einfach auch zuzuhören. Beziehungsweise auch diese psychologische Sicherheit, zu sagen, Fehler sind erlaubt und wir müssen halt entsprechend daraus lernen. Jörg, jetzt hast du ja schon sehr oft erwähnt, wie wichtig der Faktor Mensch im Unternehmen ist. Du hast sehr viel Erfahrung in der Führung, im Leadership. Für eine junge Führungskraft mal angenommen, du dürftest dir, sagen wir mal, drei Tipps geben. Drei Dinge, die du der Führungskraft mitgibst, Dinge, die dir wichtig sind und die für dich gut funktioniert haben. Was wäre denn das?
Ich glaube, als Führungskraft muss man in erster Linie verstehen, dass man dieses Heldentum ein Stück weit ablegen muss. Was meine ich damit? Oftmals wird man Führungskraft, weil man irgendwas richtig gut gemacht hat. Ein Projekt, eine Aufgabe, man wurde gesehen, man wird promoted. Und man versucht natürlich auf das aufzubauen und das ist etwas, was man aber immer wieder selber halt komplett gemacht hat, selber in der Hand hatte, selber durchgeführt hat. Und oftmals am Anfang der Karriere, so ist es mir zum Mal gegangen, da versucht man das weiterzubehalten, alles unter Kontrolle, alles zu managen, sehr schnell die Themen zu bewältigen. Und irgendwann versteht man, dass das aber nicht die Aufgabe ist. Dass es die Aufgabe ist, mit Mitarbeitern zu arbeiten, dass es die Aufgabe ist, das Team weiterzubringen, dass es die Aufgabe ist, die Leute zu führen. Und ich glaube, dieser Prozess ist mit Sicherheit ein ganz wichtiger, dass man zum Beispiel einen Schritt zurück tut. Dass man halt sagt, es dauert länger, aber es ist besser, wenn es die Mitarbeiter mit ihrer eigenen Geschwindigkeit machen. Und ich glaube, dieses Vertrauen aufzubauen, dass man selber sagt, okay, ich kann mich zurücknehmen und ich versuche eher mit Leuten zu arbeiten, als es selber zu tun. Das ist eines der meiner ersten doch sehr, sehr deutlichen Lernthemen, die ich da halt in der Karriere mitnehmen musste und vielleicht auch am Ende eines meiner größten Fehler, die ich da in den ersten Jahren meiner Karriere gemacht habe. Das zweite ist ganz klar, was ich eben meinte, dieses Empowerment, das klingt ja heute so Schlagwort, aber wenn man Empowerment wirklich richtig betreibt, heißt es ja nichts anderes als ich bilde meine zweiten und dritten Linien von Führungskräften aus. Und warum ist das so wichtig? In einem Konzern ist die einzelne Person gar nicht mal so wichtig, wie es im Mittelständler ist. Im Mittelständler sehr, sehr oft Pyramide, der Chef ist, ich nenne es manchmal nah an Gott. Er ist der, der alles entscheidet, der alles im Griff hat. Und das sind auch manchmal wirklich wahnsinnig entrepreneurische Unternehmer und wahnsinnig toll. Aber das Schade daran ist, dass man oftmals dann hinten dran eher schwache Funktionen sieht. Und das birgt ein Risiko. Das birgt ein Risiko, wenn der Chef nicht da ist, wenn der Chef in Rente gehen will. Und dann ist die Frage, es gibt ein Vakuum. Und in so einem Konzern habe ich gelernt, je besser man diese zweiten und dritten Führungsebenen ausbildet, dass man halt eine Nachfolgeplanung hat, dass man auch als Unternehmen viel resilienter wird, weil halt die Leute Verantwortung übernehmen, die Leute treiben ihr Thema, denken mit, übernehmen was und wenn dann Probleme aufkommen, können sie diese Probleme viel schneller bewältigen, weil man nicht erst nachfragen muss, sich beraten muss, sondern sie wissen ganz genau, ich stehe für das Thema da und kann das Thema halt treiben. Also deswegen dieses ganz bewusste Ausbilden und wirklich dieses Empowerment von Leuten, ich glaube, das wäre das Zweite, was ich ganz klar mitgeben will, weil das ist halt wichtig und es macht den Job einfach als Chef. Ich kann zugestehen, wenn ich normalerweise meine Transformation durchgeführt habe, dann ist am Ende eine Transformation, kommt nicht mehr viel auf meinen Schreibtisch, weil die Mannschaft es wirklich komplett übernimmt und die Mannschaft weiß, was sie zu tun hat. Das wäre das Zweite. Das Dritte, und was auch wichtig ist, dass man sich halt auf ein sehr heterogenes Team einlässt. Ich glaube, eine starke Führungskraft hat oft Leute im Team, die Widerstand geben, die einfach halt in die Opposition gehen, die auch mal kritische Meinungen machen und das ist nicht schön. Aber ich habe festgestellt, je heterogener ein Team ist und da ist ja heute auch diese ganze Diskussion über Female Mentoring, auch das, je besser die Mischung in so einem Management-Team ist, umso besser werden die Entscheidungen getroffen. Weil man hat halt viele verschiedene Sichtweisen. Und selbst wenn man es nicht immer genauso macht, aber man hört es, man hört die Argumente, man muss nochmal überlegen, man muss echt ganz genau überlegen, habe ich die richtige Entscheidung oder versuche ich gerade jetzt das dünnste Brett zu bohren, etwas schnell zu machen. Und je mehr man da verschiedene Meinungen erstmal hat, mit den Meinungen klarkommt und dann auf Basis dieser Information die bestmögliche Entscheidung trifft, ich glaube, das ist dann auch wirklich das richtige Setup. Und das wären so diese drei Elemente, die ich da einer Führungskraft mitgeben würde.
So, jetzt können wir eigentlich hier aufhören, oder Peter?
Ja.
Also das mehr gibt es zu dem Thema eigentlich nicht zu sagen. Das kann ich zu 100% unterschreiben. Das war jetzt richtig stark, muss ich sagen. Also von jemandem, der deiner Karriere im Gepäck hierher kommt, der als CEO eine solche Transaktion für einen Großkonzern gemacht hat, der dann gleich sagt, hey, du musst dein Ego in den Griff bekommen. Also du hast etwas anders ausgedrückt, aber deine Rolle ist nicht hier der Held zu sein, sondern vielleicht andere zu Helden zu machen, fand ich wahnsinnig stark. Wollen wir trotzdem noch weitermachen?
Gerne. Vielleicht habt ihr doch noch ein oder andere Frage.
Ja, klar. Du öffnest ja jetzt hier die Tür für ganz, ganz viel, aber nochmal Hut ab, das fand ich richtig, richtig stark. Wir werden auch gleich nochmal so ein bisschen in deine berufliche Historie reingehen. Was mich jetzt interessiert tatsächlich, weil du so ein bisschen beschrieben hast, wo kommst du her, was hast du die letzten Jahre gemacht, was ist dir wichtig? Ich würde ganz gerne mal anknüpfen, weil deine Zeit bei ABB ja erstmal zu Ende gegangen ist. Also als wir vor einem halben Jahr, glaube ich, zum ersten Mal miteinander gesprochen haben, hast du das schon angekündigt, hast gesagt, okay, du gehst da jetzt gerade raus, die Transaktion ist abgeschlossen. Das heißt, auch für dich steht ja nach 23 Jahren Konzernzugehörigkeit was Neues an. Und ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, dass ich weiß, wie der Jörg Theiss tickt. Was davon möchtest du weitertragen, ohne uns jetzt verraten zu können, wo deine Reise hingeht? Wie gehst du selber mit dieser Transformation um? Jetzt hast du viele Transformationen begleitet und ich habe so das Gefühl, für dich steht auch eine Transformation an. Was wird da passieren?
Ja, es ist ein sehr, sehr valider Punkt, weil eine lange Zeit im Unternehmen ist fast auch ein Stück weit Familie, ist fast auch ein Stück weit Geborgenheit. Und ab einer gewissen Zeit kommt auch der Punkt, wo man sich überlegt, was kommt jetzt? Was kommt als nächster Schritt in der Karriere? Und ich muss sagen, ich habe in meinem Leben viel, viel mehr erreicht, als ich mir jemals vorgestellt habe als frisch gebackener Ingenieur. Und ich glaube, das A und O ist aber ein Stück weit Reflexion. Also Reflexion erstmal, was man halt alles erfahren durfte. Und wenn ich jetzt mal Revue passieren lasse, die ganzen Erfahrungen, die ganzen Stationen, die ganzen Themen, die man gemacht hat, das ist ja das, was einen am Ende prägt. Das ist ja das, was, und wie ich schon eben gesagt, das sind auch oftmals die Fehler, die ich gemacht habe, die mich prägen. Weil aus Fehlern lernt man halt viel mehr als aus den Erfolgen. Und jetzt, wo es darum geht, zu überlegen, was kommt jetzt, ist auch ein Stück weit ganz genau so zu überlegen, okay, was kann ich mitbringen? Was bringe ich mit als Mensch? Was bringe ich mit als Führungskraft? Und wo kann ich mich einbringen? Und was ich gerade in meiner Karriere oftmals festgestellt habe, war ja, wenn ich Transformationen machen durfte, dann war es oftmals so, dass irgendwas nicht mehr funktioniert hat. Also man wollte was Neues machen und man wusste noch nicht genau, wie man ein neues Thema angeht. Der Markt hat sich verändert und man wollte es nicht wahrhaben, dass sich der Markt verändert hat. Oder Key-Personen haben das Unternehmen verlassen und auf einmal hat es nicht mehr funktioniert. Aber ich glaube, was mich da auszeichnet, ist, dass ich doch ein sehr gutes Gespür dafür habe, was ist die aktuelle Situation, was ist der Status, was sind die Themen und daraus auch einen Fahrplan abzuleiten. Und genauso wie ich das im Geschäft gemacht habe, geht es jetzt auch darum, das Ganze für mich selber zu überlegen. Also was will ich, wo will ich mich einbringen, wo kann ich Spaß haben? Und ich habe festgestellt, ich habe Spaß, wenn ich mit Menschen arbeiten kann, wenn ich was verändern kann, wenn ich wirklich halt mit Leuten zusammen sagen kann, schaut mal hier, das haben wir gemeinsam geschafft, das haben wir eine Veränderung durch alle Höhen und Tiefen. Wir kennen diese Change Management Kurve sehr genau. Wir wissen, wie schlimm es ist, wenn man in dieser Frustrationskurve ist. Aber auch umso schöner, wenn man am Ende sieht, man ist erfolgreich. Und für mich geht es nicht darum, etwas zu verlassen, sondern eher hin nach dem Motto, wo möchte ich mich selber hinentwickeln? Und was ich persönlich wichtig finde, ist, dass man sich als Mensch auch stetig weiterentwickelt. Weil, wie schon gesagt, die Welt um uns verändert sich jeden Tag. Und das bedeutet von uns selber, auch wir müssen uns weiterentwickeln. Und als Beispiel, ich hatte mal einen jüngeren Chef und der hatte ein ganz anderes Führungsverständnis als ich. Und ich muss zugestehen, das war am Anfang, war es für mich komisch. Ich habe gedacht, der ist eher so kumpelhaft, der ist eher ein ganz anderes Element. Bis ich auf einmal verstanden hatte, dass es gar nicht mal so schlecht ist, da einfach mal zu überlegen, wie man halt diese Fähigkeit, das ist wie ein Klavier. Kann ich eine Oktave, kann ich zwei Oktaven, kann ich drei Oktaven spielen? Und ich glaube, als Führungskraft ist es wichtig, dass man sich auch da ständig weiterentwickelt und ständig das Repertoire halt erweitert. Und so habe ich mir dann halt von dem jüngeren Chef einiges abgeschaut, wie man anders führen kann, wie man andere Elemente einbauen kann bei sich selber. Und ich glaube, das ist jetzt auch für mich persönlich wichtig. Wenn ich eine neue Rolle angebe, möchte ich was Neues machen, möchte ich mich selber ein Stück weit mit verändern, indem ich aber auf das aufbaue, was ich halt jetzt aus dem Konzern aus, in Summe sind es ja 29 Jahre, ich war zweimal bei der ABB, was ich halt da mitgenommen habe.
Mhm. Ja, wir sind sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Du hast jetzt mir das Stichwort gegeben, Transformation hast du sehr oft genannt. Und das ist ja wirklich großer Fokus für dich, Transformationen, Skalierung von Geschäftsprozessen. Ich sitze ja in Graz und Graz hat ja in Österreich so den Automotive-Schwerpunkt, würde ich jetzt mal sagen. Du hast natürlich über das Thema Automatisierung auch mit Automotive immer wieder mal Kontakt gehabt, beziehungsweise bist du natürlich auch in dem Thema durchaus tief drinnen. Jetzt, ich würde ungern das Wort Krise in die Hand nehmen. Sagen wir es einfach einmal, die Automotive in Europa macht da gewisse schwierige Zeit durch. Speziell die deutschen OEMs sind primär mit Personalabbau in den Medien und das betrifft natürlich die gesamte Zulieferindustrie, die leiden mit. Und viele Automotive-Firmen wollen jetzt damit natürlich in neue Märkte reingehen. Wir sehen da auch erfolgreiche Beispiele Richtung Wasserstoff, Richtung Rechenzentren, Defense wird mir noch einfallen. Konkret jetzt da für Unternehmen, für Unternehmer, die zuhören, wie kann ein Unternehmen so eine Transformation starten, umsetzen und wie entscheidend sind da die Menschen dabei?
Ich glaube, um es mal in einen Satz zusammenzubringen, was ich sehe, dieses Automotive wandelt sich im Moment radikal. Ich glaube, wir hören das alle mit China, mit Software-Defined Vehicles, mit Batterie. Und wichtig ist einfach, dass man sich selber mitwandelt. Und mitwandeln heißt aber am Ende, worauf lege ich Fokus? Und ich glaube, der Fokus auf das Bewährte und Alte wäre an der Stelle halt das Falsche, sondern man muss halt wirklich viel mehr Energie auf neue Themen legen. Und ich finde, jede Krise hat auch was Gutes, weil eine Krise pusht uns aus unserer Komfortzone. Eine Krise fängt gerade an zu sagen, okay, du musst was tun. Ansonsten hat man halt große Probleme und kann dann leider Gottes immer nur mit Abbau reagieren. Also geht es darum, die Krise erstmal zu umarmen und ganz genau zu überlegen, was heißt das jetzt? Was heißt das für mein Geschäft? Was heißt das für die Fähigkeiten meiner Mannschaft? Was heißt das für das Portfolio? Und dann sich ganz genau zu überlegen, wo will ich denn hin? Also wenn das Thema ist, was wir haben als Krise, was heißt das für uns? Was machen wir? Wo wollen wir uns positionieren? Und wenn man jetzt gerade die vielen Themen sehen, ja, es ist ein riesiger Druck da, weil man es nicht wahrhaben wollte. Man wollte nicht wahrhaben, dass E-Mobilität kommt, dass man, ich sag mal, das berühmte Tesla-Modell, dass ein Zentralcomputer ein Auto steuern kann. Das waren Elemente, die waren damals undenkbar. Jemand hat um die Ecke gedacht und war erfolgreich damit. Ich glaube, wichtig ist jetzt aber nicht nur ein MeToo zu sein, sondern dass man ganz genau halt versucht, rauszufinden, okay, wo geht die Reise hin? Und es gibt viele neue Aspekte. Und wenn wir jetzt heute AI nehmen, ist ein riesengroßes Feld. Alle reden so davon. Ich weiß noch nicht, ob so viele damit Geld machen, aber zumindest mal ist es im Gespräch. Aber ich finde, wichtig ist, dass man als Unternehmen dann versucht zu verstehen, okay, wo kann ich ein Geschäft damit aufbauen? Und es gibt Möglichkeiten, wo heute Firmen bewiesen haben, wir haben einen Kunden, der hat früher Maschinen verkauft und jetzt verkauft er keine Maschinen mehr, sondern er verkauft halt eine gewisse Leistung, eine gewisse Performance. Das heißt, die Maschine plus der Service hinten dran, plus diese ganzen Optimierungen hinten dran, behält der Kunde bei sich und bietet das Ganze halt dann gegen halt eine Fee an. Und das ist eine komplette Änderung des Geschäftsmodells. Und das muss man jetzt auch übertragen auf was heißt das für das Unternehmen? Und jetzt, wenn ich halt das letzte Unternehmen sehe, war es ganz klar weg von der Hardware, viel mehr hin zu Software, viel mehr hin zu diesen Themen, wie man Software gestaltet, wie man heute auch Software modern ausrollt. Und da ist es wichtig, die Mannschaft zu befähigen, dass sie diese neuen Themen machen können. Das ist oftmals Weiterbildung, das ist auch zum Teil organisatorische Änderungen. Ich stelle immer wieder fest, wenn man wirklich eine unheimlich große Krise hat, ist es auch mal wichtig, so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal wie einen Hausputz zu machen. Einfach mal, ich sag mal, einfach in die Leute umziehen zu lassen in den Räumen, anders zusammenzusetzen, Großraumbüros, die Teams cross-funktional aufzusetzen, nicht mehr halt funktional aufzusetzen, damit einfach die Silos aufgebrochen werden, dass man anfängt, mehr miteinander zu reden, schneller zu agieren, schnellere Sichtweisen zusammenzubringen. Das heißt also, man muss, ich sag mal, immer wieder so ein bisschen den Rahmen schaffen, dass die Leute da auch ganz genau diesen Weg mitgehen. Und das ist nicht nur eine schöne Strategie oder eine schöne PowerPoint, sondern es geht am Ende darum, dass jeder einzelne Mitarbeiter versteht, was kann ich persönlich dazu beitragen? Was ist mein Mehrwert? Und da gibt es halt OKRs oder KPIs, die man messen kann. Und oft ist es dann auch wirklich diese kleinen Erfolge feiern. Also wir hatten das oft gemacht, dass halt, wenn jemand irgendwas was Neues, was anderes gemacht hat, wir haben das vorgestellt in Town Halls. Wir haben den anderen gesagt, schaut mal hier, was Neues gemacht, hat funktioniert. Und dann bekommt irgendwann, merkt man, wie was anfängt zu funktionieren in der Firma, wie auf einmal jeder versucht, Teil des Veränderungsprozesses zu sein, wie man versucht mitzugehen, die Richtung ist klar, das Mindset stimmt, man sieht, es ist erfolgreich und das ist eine Sogwirkung und das wird mit der Zeit immer schneller und ich glaube, dann merkt man, wie auf einmal, wenn man dann zurückblickt, wie sich unheimlich die Mannschaft, die einzelnen Personen verändert haben, Leute hervorgetan haben. Und das ist eigentlich so das Schöne an so einem, ich nenne es jetzt mal Transformationsprozess. Aber es ist wichtig, dass man am Anfang die Weichen richtig stellt. Also das ist, wie gesagt, Kommunikation, Mitnehmen, Rahmenbedingungen sind von enormer Wichtigkeit. Und was halt schön an der Krise ist, jeder hat diesen Sense of Urgency. Jeder weiß, es muss was passieren. Wir müssen was tun. Und ich glaube, das ist immer einfacher, die Leute bei der Hand zu nehmen und dann durch diesen Prozess zu führen und dann auch zu sehen, wie die Leute an den Problemen, an den Themen wachsen.
Ja, ich finde es eigentlich ganz schön, dass du dich jetzt vor dem Wort Krise nicht gedrückt hast und gesagt hast, also zum einen die Krise umarmen. Ja, bitte, das ist jetzt auch alles schön hergeredet, solange man nicht Teil dessen ist, aber im österreichischen Ökosystem, im deutschen Ökosystem sind wir alle irgendwo Teil dieser doch massiven Krise und was da ja passiert, ist eine disruptive Veränderung am Markt. Und du hast gesagt, die muss eigentlich mit einer disruptiven Veränderung des Unternehmens einhergehen. Und ich erlebe schon, dass wir in Österreich, in Deutschland speziell doch häufig versuchen, am Alten, solange es eben geht, festzuhalten. Und gerade in der Automobilindustrie, ich meine, da bin ich ganz bei dir, da haben wir sicherlich viele, viele Jahre mit diesem Mindset vertan und das fällt uns jetzt auf die Füße, neben vielleicht vielen anderen Dingen. Also ich habe schon gesagt, es ist in meiner Wahrnehmung schon eine sehr stark kulturell geprägte Eigenschaft. Du hast in deiner Karriere auch an vielen unterschiedlichen Orten arbeiten dürfen, vielleicht auch der Vorteil eines Großkonzerns. Ich habe Frankfurt gelesen, Oslo, Singapur, am Ende dann Österreich. Hast du etwas mitgenommen aus anderen Kulturen, wo du sagst, das ist ein Aspekt, der täte uns gut? Du hast von Führungskräften gelernt, aber was können wir noch von anderen Kulturen lernen?
Der ist ein sehr, sehr valider Punkt und ich muss zugestehen, diese Sensitivität für Themen ist dadurch gekommen, dass ich oftmals umziehen musste, dass man sich auf andere Kulturen einlassen musste und das Interessante, es gibt ja diesen Begriff des Piefkes, glaube ich, ganz gut in Österreich, aber man lernt das ein Stück weit selber auf einmal zu erkennen, wenn man mal so nebendran steht, wenn man mal auf der Seitenlinie war, wenn man im Ausland war und dann fängt man an, Sachen anders zu spüren. Und was ich mitbekommen habe, ist halt typisch Frankfurt, man hat ganz klar, ich sag mal typisch deutsch, schnell entschieden, Sachen getroffen, vereinbart und los. In Norwegen war es interessant, dort ist die Gleichbehandlung Dort ist das Thema Feedback-Kultur viel, viel stärker ausgeprägt. Dort ist auch das Thema Empowerment viel, viel stärker ausgeprägt, als ich sonst irgendwo anders gesehen habe. Also man gibt Leuten immer einen Vorschuss an Vertrauen. Es ist eine ganz andere Art, wie man dort zusammenarbeitet, auch sehr, sehr flach von den Hierarchien. Und wenn man dann Singapur sieht, sehr dynamisch. Technologie wurde sofort auch wieder umfasst, aufgesogen. Man dachte in Möglichkeiten, in Plattformen. Und was ich unheimlich an Österreich schätze, ist schon diese Loyalität, diese ganz klar auch dieses auf der einen Seite Bewahren des Vorhandenen, auf der anderen Seite auch diese Loyalität zum Unternehmen, zum Ganzen. Und auch da schon dieses gute Handwerkliche. Und ich glaube, das Schönste wäre, wenn man halt ein Stück weit sich diese schnelleren Entscheidungswege, die manchmal deutsche Firmen auch haben, zu eigen macht, dass man halt einfach eine Entscheidung trifft und los. Das Zweite, weniger hierarchisch, mehr Empowerment, mehr Verantwortung an die Leute unten dort, wo Entscheidungen viel schneller notwendig sind zu geben, um auch die Leute wachsen zu lassen. Und als drittes Thema natürlich von Singapur, einfach auch viel stärker in Plattformen, in Standards, in solchen Strukturen denken und diese neuen Technologien sofort einbauen. Ich glaube, das wäre etwas, was Österreich schon gut zustehen könnte und was auch Österreich in Summe halt viel, viel stärker machen könnte.
Mhm. Ja, ich glaube, von anderen Kulturen zu lernen, mal eine Zeit im Ausland zu verbringen, egal ob privat oder beruflich, da gibt es schon sehr viel, was man dazulernen kann und was man dann entsprechend implementieren kann. Jemand, der hoffentlich auch was dazugelernt hat, da spreche ich jetzt einen ganz aktuellen Skandal an, der wahrscheinlich auch bei der Veröffentlichung unseres Podcasts noch aktuell sein wird. Der mittlerweile ehemalige Präsident der Wirtschaftskammer Wien, der Walter Ruck, ist ja gestern zurückgetreten und war ja in den letzten Wochen primär in den Medien über seine Aussage hinsichtlich Industrieller, die vom Kaviar-Frühstück kommen, zum Sektbrunch übergehen und gescheit daherreden, auf gut Österreichisch. Der Skandal an sich ist jetzt aus meiner Sicht uninteressant, aber die Thematik, die dem zugrunde liegt, ist schon spannend, weil ich möchte jetzt Österreich nicht schlecht reden und wir haben gesagt, und das ist auch ganz klar, wir haben sehr viele, sehr starke Unternehmen, aber man fühlt sich als Unternehmer in Österreich nicht immer willkommen, beziehungsweise sind auch die Rahmenbedingungen vielleicht nicht immer ganz optimal. Was würdest du denn dem Wirtschaftsstandort Österreich raten, beziehungsweise was braucht man denn, um, sagen wir es einfach positiv, noch attraktiver zu werden?
Mhm. Ja, es ist immer gut, in der zweiten Reihe mit guten Argumenten um die Ecke zu kommen. Aber ich glaube,
die Nationaltrainer-Mentalität, ja. Ja, die können wir jetzt hier raushauen. Genau.
Aber
wir sind ja kein Wirtschaftspodcast.
Ja. Ja, aber vielleicht an Thorsten von dir auch noch eine Meinung, dann haben wir zwei Deutsche, die am Ösi erklären, wie die Welt funktioniert.
Die gescheit daherreden, ja, wunderbar, nee. Das will die Welt hören. Wir vergraulen all unsere österreichischen Hörer. Nee, Jörg, haus raus.
Ja, gerne. Ich glaube, das Erste muss mal klar sein, ich nenne es jetzt wirklich mal radikale Klarheit über diese Zukunftsindustrien. Also nicht nur verwalten, was wir heute haben, sondern ganz klar mal genau sagen, wo wollen wir denn hin? Und es gibt ja viele neue Möglichkeiten. Es gibt Cleantech, es gibt industrielle Automatisierung mit Robotik, es gibt Life Science, es gibt Service-Themen, aber auch der Tourismus ist da. Und die Frage ist, man muss sich einfach mal klar werden, was sind diese Themen? Und da muss man dann auch wirklich mal richtig aggressiv fördern und nicht nur ein bisschen verteilen über alles, sondern mal sagen können, und da wollen wir einen Punkt machen. Ich glaube, das ist etwas, was ich auch in der Karriere festgestellt habe. Man muss sich irgendwann mal zu einer Entscheidung hinführen lassen und sagen können, ich will jetzt die Nummer eins da sein. Irland hat es bewiesen mit Pharma. Jeder weiß, wie viele Pharmaunternehmen auf einmal in Irland ansässig waren. Das war eine Entscheidung, die haben es durchgesetzt. Und ich glaube, sowas in dieser Art wäre mit Sicherheit auch für Österreich gut. Und ich kenne das nennt man das gerne, dieses Candy-Store-Mentalität als Kind, wenn man in so einem Zuckerladen ist und man will natürlich alles haben. Und jetzt geht es darum, sich genau um wenige Sachen halt zu kümmern und sagen, da will ich wirklich einen Punkt machen. Das Zweite, ich würde jetzt einfach sagen, weniger Besitzstand, sondern mehr Mut zur Veränderung. Also einfach nur, ich sag mal, was Österreich ausmacht, ist ja Stabilität. Aber gerade jetzt braucht man weniger Stabilität, sondern man braucht Tempo. Man muss einfach jetzt einfach mal schnellere Genehmigungen, schnellere Prozesse, schnellere Entscheidungen und eher halt mal in diesem singapurischen geht nicht, gibt's nicht, sondern eher halt immer überlegen können, okay, wenn es nicht geht, wie geht's denn? Was können wir hier machen, um schnell halt Veränderungen herbeizuführen, um einfach mal Sachen umzuführen? Und das ist etwas, wenn wir Angst haben vor Asien, dann ist die Angst nicht, was man so direkt sieht, sondern die Angst ist, die Asiaten wollen, die sind hungrig, die brennen, die wollen. Und ich glaube, da müssen wir uns halt auch ein Stück weit aufpassen, die werden nicht aufhören. Die werden von Kind an gestriezt, sich da immer einzubringen. Sie müssten zu den besten 10% gehören, dass sie zur nächsten Schule und so weiter. Und das nehmen die mit. Und das ist eine ganz andere Art, wie man an Themen rangeht, wo man auch ein Stück weit von lernen kann. Das Dritte ist klar Talent. Wir brauchen, und wir reden ja gar nicht davon, von Fachkräften, Führungskräften und so weiter, aber wir müssen es uns auch heranziehen. Wir müssen halt hier ganz klar bewusst investieren. Und gerade wenn es um neue Technologien geht, muss man halt da auch wirklich halt den langen Atem haben und die Leute halt ausbilden, hinbringen, weil ohne Talente wird man halt auch in Österreich nichts machen können. Und ich muss diese Talente auch haben, um halt diese Software-Themen, AI-Themen und so weiter zu halten und auch hier im Land halt dann mitzubringen, weil die Firmen brauchen diese Leute, um vorne mitspielen zu können.
Jetzt hake ich nämlich kurz ein, weil du hast Irland angesprochen und das ist jetzt insofern für mich super spannend, weil ich bin nächste Woche in Irland und betreue da den einen oder anderen Kunden und habe mir von diesen Kunden auch ein bisschen die Story erzählen lassen. Und da sind schon etliche Punkte drinnen, du hast sie schon zum Teil erwähnt, aber die glaube ich, schon spannend sind. Ich meine, Irland war 2008 bis 2010 wirklich in einer massiven Krise, hat Wirtschaftswachstum -5% und weniger geschrieben und hat aber dann einfach wirklich darauf reagiert, hat die Unternehmensbesteuerung bei, glaube ich, 12% Körperschaftssteuer belassen, hat ganz massiv in Bildung und Fachkräfte investiert, hat eben auch ganz gezielt internationale Konzerne, Pharma hast du erwähnt, angeworben und zugleich den Mittelstand gestärkt und einfach ja, exportorientierte Unternehmen da ja, supportet und unterstützt. Und wenn man sich jetzt da die Zahlen anschaut, dass ich habe mir das heute rausgeschrieben, das reale Wirtschaftswachstum in Österreich, also Bruttoinlandsprodukt, ist seit 2010 in Summe um 17% gestiegen. Und in Irland sind es 65%. Und das ist nicht das tatsächliche BIP, sondern das bereinigte, weil man beim irischen BIP mit den internationalen Konzernen ein bisschen aufpassen muss. Aber dennoch, ich meine, das ist halt in etwa das Vierfache, was Österreich geschafft hat. Und das einfach wirklich mit ganz klaren Maßnahmen und Richtlinien. Mhm. Finde ich schon faszinierend.
Nee, und ich glaube, es zeigt aber auch, dass es geht. Also ja, es zeigt, genau, dass es geht und dass es am Ende auch funktionieren kann. Und das ist auch so ein bisschen, was ich halt gerne halt unter dem Punkt nehme, Unternehmertum ernst nehmen. Also nicht folkloristisch und ein bisschen despektierlich, sondern dass man ganz klar überlegt, okay, was brauchen denn heute Unternehmer, um erfolgreich sein zu können? Und da geht es ja oft mal um Kapitalzugang, Bürokratieabbau, Planbarkeit von Rahmenbedingungen, wenn man jetzt halt Themen mit NIS 2 sieht und diese ganzen Themen. Und dann überlegen, wie kann man Unternehmen unterstützen zu skalieren? Und jetzt gerade, wenn es halt wirklich geht, Mittelstand und Scale-up-Unternehmens im Technologiebereich. Also was kann der Staat da machen, dass es dort hier schneller vorangeht und dass man diese kleinen Unternehmen fördert? Weil ich glaube auch daran, gerade neue Technologien, da sind kleine wesentlich schneller dabei. Die können das schneller umsetzen, schneller probieren. Und dann geht es um die Skalierung, weil wenn ich das schnell genug skaliere, habe ich dann natürlich den nächsten Mittelstand, habe ich halt die nächste gute Firma, die im Land ist. Und letzter Punkt, ganz klar, der Staat halt nicht als Gegner, sondern als Gönner. Dass der Staat ganz einfach versteht, ich brauche meine Unternehmen, es muss den Unternehmen an der Stelle auch gut gehen und es muss dafür halt verlässliche, einfache Regeln, digitale Verwaltung, also man muss halt wirklich halt die Rahmenbedingungen schaffen, dass das Unternehmen dann auch wirklich halt dann sich auch weiterentwickeln können. Und machen wir uns nichts vor. die gerade die Großunternehmen zeigen es ja heute, die gehen in die Länder, wo es einfacher ist. Die gehen halt, Mercedes, ich glaube, baut im Moment am allermeisten in Ungarn. Und das ist halt nicht nur der Stundensatz, das sind auch halt andere Rahmenbedingungen. Und mir geht es jetzt nicht darum, um so ein Dumping herzuführen, sondern man muss halt überlegen, Österreich war mal eines dieser hippen Länder in Europa, weil man gesagt hat, okay, nach Österreich kannst du gehen, gute Arbeitsgesetze und vernünftige Kostenstrukturen und. Und das waren Sachen, die haben Österreich stark gemacht. Deswegen gibt es ja auch so viel Industrie in Österreich, weil das ja lange Zeit ein Aushängeschild war. Und wenn man jetzt so ein bisschen sieht, jetzt kommt auf einmal Italien. Und Italien hat in den letzten Jahren etwas geschafft, wo ich sagen muss, Hut ab. Die sind halt als Land viel attraktiver geworden zum Investieren, als es halt leider Gottes Österreich die letzten Jahre war.
Ja, jetzt sind wir doch ein bisschen in die Wirtschaftsecke abgebogen, aber ich glaube, die Diskussion ist ganz, ganz wichtig. Du hast auch klare Ziele und Visionen angesprochen, also das, was ein Unternehmen ja zwingend braucht, damit es nicht nur so daherwurschtelt, sondern auch ganz genau weiß, wo will ich denn hin? Und jedes Unternehmen wird wissen, also es gibt mit Sicherheit ABB 2030 Plan und weiß der Kuckuck was. Und ich glaube, sowas brauchen wir als Land, als Wirtschaftsstandort eben auch. Und du hast es gesagt, ganz klare Zielsetzungen, nicht mit der Gießkanne alles etwas, sondern wo glauben wir denn im zukünftigen Ökosystem unseren Platz zu finden und dort dann eben auch die Maßnahmen zu setzen. Das ist halt dann eben ein bisschen im Widerspruch zu der Mentalität, die du ja auch als Stärke angesprochen hast, Loyalität, das Bewahrende, was ja durchaus ein sehr positiver Aspekt ist. Das wollen wir ja nicht kleinreden, aber ich glaube schon, dass man sich ein Stück weit neu erfinden muss, wenn man eben auf der großen Bühne mitspielen möchte. Und Tempo, da bin ich ganz bei dir, das gehört eben auch dazu. Und ja, danke für die klaren Worte. Ich hoffe, es hört jemand zu, der damit was anfangen kann. Und wir werden als Unternehmer, Peter und ich und alle mir verbundenen Unternehmen, auch nicht müde, das immer wieder so zu trommeln. Wir würden gerne trotzdem wieder zurück zu Jörg Theiss kommen und damit vielleicht den Bogen spannen und die tolle Geschichte hier ein bisschen abrunden. Und du hast uns korrigiert, es sind nicht 23 Jahre bei ABB, sondern 29 Jahre. Dazwischen war noch irgendwas anderes. Und von diesen 23 oder 29 Jahren waren viele Jahre als Führungskraft. Du hast auch ein bisschen erzählt, wie du gewachsen bist als Führungskraft, was du gelernt hast. Hast auch gesagt, aus Fehlern lernt man sehr viel. Und jetzt die spannendste Frage immer bei uns, wenn es um die persönlichen Erfahrungen geht, aus welchem Fehler hat Jörg Theiss am meisten gelernt als Führungskraft? Was ist dein biggest fail? Wo hast du vor 10, 15 Jahren was so richtig, richtig schlecht gemacht? Was dann aber hoffentlich dazu geführt hat, dass du sehr, sehr viel gelernt hast.
Ich glaube, das war das, was ich auch anfänglich schon mal erwähnt hatte, dieses bekannte Heldentum. Das war sehr früh in der Karriere, als ich die ersten Führungsaufgaben übernommen habe und wo ich einfach versucht habe, das, was mich ausgezeichnet hat, weiterzuführen, ohne halt genügend Interaktion mit der Mannschaft, die Leute nicht mitnehmen, versuchen halt Ziele zu erreichen. Und das war nicht der eine Fehler, das war eher so ein, ich nenne es mal so eine Serie von Themen. Und ich glaube, die größte Lernkurve war halt ein Stück weit das Thema Reflexion. Man muss als Führungskraft ab und zu auch mal so diesen Schritt nach hinten tun und auch nochmal für sich selber Revue passieren lassen. Ist das, was jetzt hier passiert, ist das noch okay? Ist das gut? Mache ich das gut? Und wir kennen ja alle immer so ein bisschen diesen Anspruch, als Führungskraft versucht man unfehlbar zu sein und so weiter. Aber es ist ja genau wichtig, halt dann immer wieder nochmal trotzdem diese Fragen zu stellen und zu überlegen, mache ich das jetzt gerade richtig? Ist das der richtige Weg? Oder muss man da nochmal ein Stück weit zuhören? Und ich glaube, was ich aus dieser Phase, und das war sehr früh in der Karriere, einfach mitgenommen habe, ist dieses doch sehr kritische auf einen selber achten, sehr kritisch auf das Zusammenspiel mit anderen achten, und auch diese Prioritäten sauber zu setzen. Die Prioritäten sind, wie ich auch anfänglich mal gemeint habe, nicht immer nur diese wirtschaftlichen Kennzahlen. Das ist das, was jeder sieht und klar, wo man auch gerne die Erfolge festmacht. Es geht auch darum, diese Prioritäten halt dann, was ist es organisatorisch, was ist es bei den Mitarbeitern, was ist diese Themen. Und ich glaube, das ist das, was ich hier als aus diesem größten Fail von mir selber, wo ich mich auch selber ans Limit gebracht habe, mitgenommen habe und was mich auch ein Stück weit im Anschluss geprägt hat dabei.
Super, vielen Dank. Abschließende Frage, lieber Jörg, was war dein biggest success? Und bitte sei so lieb und lob dich mal selbst.
Ich glaube, was mich besonders stolz macht, war wirklich, wo ich ein Unternehmen in einer schwierigen Phase nicht nur operativ verändert habe, sondern auch kulturell gestärkt habe. Und mir ist gelungen, aus einer Organisation, wo die Prozesse nicht ganz klar waren, die Profitabilität war nicht ganz so da und auch Internationalisierung war nicht so, das Ganze zu nehmen, umzubauen, zu skalieren, profitabel zu werden und dann klare Strukturen, starke Führungsteams und auch eine Kultur zu implementieren, wo die Einzelnen Verantwortung übernommen haben. Und auch wenn jetzt die KPIs nach 3 Jahren schön waren, was mich wirklich selber halt als Erfolg das Ganze werten lässt, ist halt wirklich, dass die Führungskräfte gelernt haben, selbst zu führen, mutige Entscheidungen zu treffen und innovativ Themen voranzutreiben. Und das hat das Geschäft zum einen nachhaltig gemacht. Aber für mich ist Erfolg wirklich das, wenn eine Organisation nach einer Transformation wesentlich stärker ist, besser performt, selbstbewusster und eigenständiger dasteht. Weil dann kann ich immer sagen, für mich selber, du hast einen guten Job gemacht. Du hast jetzt hier ein Unternehmen, das, auch wenn es draußen Krise oder Themen sind, kann drauf reagieren, kann besser drauf machen. Und man hat was zurückgelassen, wo man sagt, okay, das ist stark, das funktioniert, das agiert. Und ich glaube, das ist etwas, was mich auch persönlich stolz macht, weil man halt sagen kann, okay, das hast du persönlich verändert zusammen mit den Leuten. Man macht es nie selber, man macht es immer mit Leuten. Und das sind dann auch oftmals einzelne Führungskräfte, die dann auch wirklich halt dann sich unheimlich halt hervorgetan haben. Die halt wirklich auch das Potenzial hatten. Man hat es gesehen, man hat es weiterentwickelt, man hat es weitergebracht. Und am Ende kann man dann sagen, man hat ein Unternehmen, was viel sensitiver achtet, was draußen passiert, schneller Entscheidungen trifft, schneller agiert und als Organismus einfach viel resilienter dann da ist. Und ich glaube, das ist etwas, was mich persönlich stolz macht. Dafür mache ich den Job eigentlich so gerne. Und ich glaube, das ist auch, wo ich gerne immer wieder hinschaue. Ich habe Bereiche, die habe ich in 2006 transformiert. Und wenn ich heute da hinschaue, dann ist das immer noch so ein Chaka-Effekt mit den Leuten. Wenn ich mit den Leuten rede, dann sagt jeder Mensch, Jörg, die 5 Jahre waren super anspruchsvoll, aber eigentlich mit das Genialste, was wir gemeinsam erlebt haben, weil man selber halt auch merkt, wie man gewachsen ist, was man da gemacht hat. Und der Bereich ist dann mittlerweile auch wirklich so stabil gewesen. Und jeder sagte, das war halt so eine Sternstunde, von dem sich vieles dann halt im Nachhinein abgeleitet hat. Und ich glaube, das ist etwas, was mich persönlich stolz macht und wo ich auch gerne zurückschaue. Aber ich sehe mich da auch wirklich oftmals mehr als der Enabler, also der, der es fähig macht. Am Ende sind es halt, was kommen wir wieder zurück, Führung ist Menschen. Und Menschen ist, die mitzunehmen, die auf dem Weg zu begleiten. Ich glaube, das ist eines das schönsten Geschenke, die sie als Führungskraft haben, dass man sehen kann, wie man Leute verändert, weiterbringt. Und ich glaube, das ist etwas, was einen auch wirklich stolz machen kann.
Enorm coole Schlussworte.
Wunderbar. Lieber Jörg, vielen, vielen Dank für das Gespräch. War sehr, sehr spannend. Wir bleiben bitte gerne in Kontakt.
Gerne. Vielen Dank, Thorsten. Vielen Dank, Peter. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und weiterhin alles Gute mit eurem Podcast.
Danke.
Dir auch. Vielen Dank für deine Zeit. Bis bald.
Ciao.